durch das Paulusjahr mit Radio Vatikan.
Paulus ist in der Kirche immer extrem umstritten gewesen.
Neutestamentler Bernhard Heininger kennt die für das paulinische Umfeld kritischen Punkte. Sowohl der persönliche Eifer als auch seine Thesen selbst erregten Widerspruch.
Schon im Neuen Testament, ja, also seine grundlegende These, Freiheit vom Gesetz, Rechtfertigung aus Glauben allein, die ist nämlich immer umstritten gewesen. Es gab einen judenchristlichen Flügel, einen heidenchristlichen Flügel, der sich letztendlich durchgesetzt hat. Aber man kann sich leicht vorstellen, dass die Position des Paulus von Anfang an also umstritten gewesen ist. Und diese Richtungskämpfe halten vermutlich bis Ende des 1. Jahrhunderts, Anfang des 2. Jahrhunderts an.
Ora Paulus ist ein viato ad annunciare un mistero.
Paulus weiß sich dazu gesandt, ein Geheimnis zu verkünden, einen göttlichen Plan, der sich erst in der Fülle der Zeiten in Christus verwirklicht und offenbart hat, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und an derselben Verheißung in Christus Jesus teilhaben durch das Evangelium. So Benedikt XVI. Bei seinem Besuch im November 2006 in Ephesus, Hauptstadt der antiken Provinz Asia und Sitz seiner von Paulus gegründeten Gemeinde.
Questo mistero si realizza sul piano storico salvifico nella Chiesa.
Dieses Geheimnis verwirklicht sich auf heilsgeschichtlicher Ebene in der Kirche, jenem neuen Volk, in welchem sich, nachdem die alte trennende Wand niedergerissen wurde, Juden und Heiden in Einheit wiederfinden. Wie Christus, so ist auch die Kirche nicht nur Werkzeug der Einheit, sondern auch deren wirksames Zeichen. Mit den Briefen des Paulus an die von ihm gegründeten Gemeinden in Thessaloniki, Korinth, Philippi und Galatien sowie an die Christen in Rom beginnt christliche Literatur und Theologie. Der Tod des Völkerapostels war zweifelsohne eine Zäsur, doch nicht das Ende der paulinischen Theologie. Rund 40 Mitarbeiter erwähnt Paulus in den nachweislich aus seiner Hand bzw. seinem Diktat stammenden Briefe. Heininger merkt an, dass deren Hilfsleistung wohl kaum nur organisatorisch war, sondern in diesem Zirkel intensive theologische Arbeit betrieben wurde. Schließlich wurden in seinem Namen Briefe verfasst. Die Forschung spricht von pseudepigraphischen Paulusbriefen. Sie belegen, dass das Erbe des Paulus nicht nur gepflegt, sondern auch theologisch reflektiert und schließlich einer veränderten Situation angepasst wurde. Spricht der Exeget folglich von einem echten und einem falschen Paulus? Heininger?
Nein, es gibt keinen echten, keinen falschen Paulus. Es gibt nur den einen Paulus, der allerdings unterschiedlich gesehen werden kann. Das ist ganz klar. Und der Lukas wirft sicher einen anderen Blick auf Paulus, als Paulus selbst sozusagen sieht. Also diesbezüglich gibt es schon unterschiedliche Sichtweisen. Auch später, in den späten Briefen beispielsweise des Neuen Testaments, gibt es noch einmal unterschiedliche Sichtweisen auf Paulus.
Die Rechtfertigungslehre tritt hier in den Hintergrund. Durch die wachsende Zahl von Gemeindemitgliedern und das Auftreten von Irrlehrern rücken kirchenrechtliche und ethische Fragen in den Mittelpunkt. Paulus wird zu der Autorität der frühen Kirche. Die Verfasser der 6 pseudonymen Briefe, der älteste von ihnen etwa der Kolosserbrief, entstand in den Jahren 70 bis 75, machten sich die Autorität des Apostels zu eigen und zunutze. Die moderne Kategorie des Ideenklau trifft nicht. Pseudepigraphie war ein anerkanntes literarisches Stilmittel. Ihr Ziel, vor allem das der erst um die Jahrhundertwende entstandenen Pastoralbriefe, war, die wachsenden Gemeinden zu leiten und weiterzuentwickeln. Parallel zur gegen Ende des ersten Jahrhunderts entstehenden Apostelgeschichte entfalten sie ihrerseits ein Paulusbild. Der Würzburger Neutestamentler Heininger zählt auf: Paulus, der Leidende, der Gefangene, der strenge Lehrer und der gütige Lehrer. Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts etwa war Paulus und das ihm zugeschriebene Schrifttum uneingeschränkt anerkannte Autorität. Noch vor Entstehung des biblischen Kanons bestand eine Sammlung der Paulusbriefe. Abschriften wurden auch anderen Gemeinden gezielt zugänglich gemacht. Die frühen christlichen Autoren konnten sich somit die Argumentationen des Apostels zu eigen machen und davon ausgehen, dass die Adressaten und Leser ihrer Schriften sie ebenfalls kennen. Das zeigt in Ansätzen schon um die Jahrhundertwende der erste Clemensbrief. Verfasst in Rom, weil in Korinth Vorsteher ihres Amtes enthoben worden waren. Irenäus von Lyon beruft sich dann 30, 40 Jahre später ohne zu zögern auf Paulus. Dass die judenchristliche Gruppierung der Ebioniten Paulus' Lehre ablehnen, ist für Irenäus Indiz für deren Ketzerei. 400 Jahre später rühmt Augustinus: Einzig der Apostel Paulus zwingt uns, sorgfältiger nachzudenken und zu untersuchen.
Paolo di Tarso. Egli brilla come stella di prima grandezza nella storia della Chiesa.
Paulus von Tarsus leuchtet in der Kirchengeschichte wie ein Stern erster Größe und dies nicht nur in der Geschichte der Urkirche. Das bestätigt Benedikt XVI. In seiner Katechesereihe zu Paulus vom Oktober 2006. Der heilige Johannes Chrysostomus preist ihn als eine Persönlichkeit, die sogar viele Engel und Erzengel übertrifft. Dante Alighieri lässt sich vom Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte inspirieren, wenn er ihn in der göttlichen Komödie Vaso di Elezione, Gefäß der Erwählung, nennt, was von Gott auserwähltes Werkzeug bedeutet. Andere haben ihn den 13. Apostel genannt, und in der Tat besteht er selbst nachdrücklich darauf, ein echter Apostel zu sein, da er vom Auferstandenen berufen wurde oder sogar der Erste nach dem Einzigen. Sicher ist er in der Anfangszeit der Kirche nach Jesus die Persönlichkeit, über die wir am meisten wissen.
Su cui siamo maggiormente informati.
Was wissen wir über Paulus und die Frauen? Streitthema über Jahrhunderte. Paulus und die Frauen. Um nicht zusätzlich Klischees zu bedienen, greife ich hier nicht auf Interviews mit katholischen Theologinnen oder evangelischen Bischöfinnen zurück. Stattdessen soll Paulus selbst zu Wort kommen. Zunächst Galater 3,28, ein Vers zum Kirchenbild des Paulus.
Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Jesus Christus.
Dies ist grundlegendes Prinzip aller Getauften. Alle sind eins in derselben Würde. Spezifisch sind nur die Aufgaben. In den paulinischen Gemeinden spielen Frauen eine große Rolle. Nicht zu vergessen, sie waren Gastgeberinnen der Hauskirchen, in denen die frühen Christen sich versammelten. Das Ehepaar Prisca und Aquila. Prisca, gegen jede antike Gepflogenheit zuerst genannt, nennt Paulus meine Mitarbeiter in Christus. Auch Jahrzehnte später kennt Lukas beim Verfassen der Apostelgeschichte noch die herausragende Rolle der Prisca oder Priscilla. Der protestantische Theologe Adolf von Harnack hält sie gar für die mögliche Verfasserin des anonym gehaltenen Hebräerbriefs. Eine Frau namens Phoebe erhält im Schlusskapitel des Römerbriefs ein Empfehlungsschreiben. Paulus nennt sie Diakonos, der Gemeinde von Kenchreae nahe Korinth. Die Einheitsübersetzung gibt das griechische Wort hier mit Dienerin wieder. In den später entstandenen Pastoralbriefen dagegen wird Diakonos mit Diakon übersetzt. Sicher ist jedoch, dass zur Zeit der ersten paulinischen Gemeinden die hierarchische Unterscheidung der Ämter noch nicht existierte. Phoebe als Diakonin im heutigen Wortsinn zu bezeichnen, wäre daher wohl fehlgegriffen. Vier weitere Frauen grüßt Paulus im Römerbrief namentlich und hebt deren mühevollen Einsatz im Herrn hervor. Anerkennung und Zuneigung spricht aus seinen Worten. Auch gemeindeleitende Aufgaben der Frauen könnte er im Blick haben. Sicher scheint, die Frauen haben in der römischen Gemeinde keine Nebenrolle gespielt. Ein weiteres Ehepaar stellt uns der vielreisende Apostel als seine Gewährsleute auf dem Festland vor. Andronikos und Junia. Für ihn angesehene Apostel. Missionar klingt hier mit, aber im paulinischen Selbstverständnis immer auch der Verkündigungsauftrag. Gebräuchliche Übersetzungen sprechen von einem Junias, doch dieser Männername ist in der Antike weder literarisch noch inschriftlich belegt und konnte bis heute nicht nachgewiesen werden. Die weibliche Form erweist sich dagegen als sehr gebräuchlich. Eine literarische Geschlechtsumwandlung scheint hier ab dem 13. Jahrhundert eingesetzt zu haben. Die Kirchenväter halten Junia noch für eine Apostolin. Beispiel Johannes Chrysostomus.
Ein Apostel zu sein ist etwas Großes, aber berühmt unter den Aposteln, bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde.
Alcuni altri rilievi non possiamo trascurare.
Noch einige weitere Besonderheiten dürfen nicht vernachlässigt werden, so Papst Benedikt im Jahr 2007 bei einer Generalaudienz zur Rolle der Frau.
Piuttosto dobbiamo a San Paolo una più ampia documentazione sulla dignità.
Wir verdanken dem heiligen Paulus eine umfassendere Dokumentation über die Würde und die Rolle der Frau in der Kirche.
In buona sostanza, la storia del cristianesimo.
Die Geschichte des Christentums hätte eine ganz andere Entwicklung genommen, hätte es nicht den hochherzigen Beitrag vieler Frauen gegeben. Der Papst lässt keinen Zweifel an diesen Schlussfolgerungen aus paulinischen Quellen. Woher dann das Mulier tacet in Ecclesia? Die Frau schweige in der Kirche, so 1 Korinther 14, 34. Feministen und Feministinnen sehen hier den Grund für mangelnde Gleichberechtigung und frauenfeindliche Kirchen wie Familienpolitik. Doch Vorsicht, vor Kapitel 14 kommt Kapitel 11. Es geht dort um Gebetshaltung und das Verhalten im Gottesdienst von Frauen und Männern gleichermaßen. Und Paulus kritisiert dort Frauen und Männer in Korinth gleichermaßen. Benedikt XVI.
L'Apostolo ammette come una cosa normale.
Der Apostel nimmt es als etwas Normales an, dass in der christlichen Gemeinde die Frau prophetisch reden kann. Dass sie sich also offen unter dem Einfluss des Geistes ausdrücken kann, wenn dies zur Erbauung der Gemeinde dient und auf würdevolle Weise geschieht.
Pertanto, la successiva esortazione famosa.
Daher muss die folgende, wohlbekannte Ermahnung, wonach die Frauen in der Versammlung schweigen sollen, wohl relativiert werden.
Piuttosto relativizzata.
Aus den Charismentafeln wissen wir, dass die Gabe prophetischen Redens die Gemeinde aufbaut, ermutigt und im Gottesdienst höchsten Stellenwert genießt. Dass auch die Frau gleichberechtigt teilhaben soll an den Funktionen in der Gemeinde, widersprach lautstark dem Zeitgeist. In der griechischen Polis war der Frau schon der Zutritt zu der Ekklesia, hier wie wir wissen, der politischen Versammlung, verwehrt. Dass sie aufstand und redete, war undenkbar, musste im hellenistischen Umfeld Proteste hervorrufen, zumindest aber Spott und Geringachtung gegenüber den Christen. Auch die jüdische Tradition kennt keine Teilhabe der Frau. Gerade für den Korintherbrief gilt außerdem, wir kennen immer nur eine Seite, will heißen, mit Gewissheit nur die Antworten des Paulus. Die Konflikte vor Ort in der keineswegs einfachen Gemeinde und Stadt Korinth, die Anfragen der Christen und ihrer Gegner, können wir nur vermuten. Auf diesem Hintergrund kann der Nachsatz in Vers 35 vielleicht als Begründung für das vermeintliche Schweigegebot gelesen werden. Es gehört sich nicht für eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. Der Jesuit Norbert Baumert übersetzt, es schickt sich nicht, es gereicht ihr zur Schande. In seinem Kommentar Sorgen des Seelsorgers betont er, Paulus führt keine theologischen Gründe an, sondern verweist auf Tradition und kulturell bedingtes Empfinden. So kann man laut Baumert das dahinterstehende Prinzip ableiten. Verhaltet euch so, wie es in eurem Umkreis, eurer Kultur und eurer gesellschaftlichen Ordnung und Tradition als passend gilt. In den späten, Paulus zugeschriebenen Briefen wurden seine Thesen an die neuen Umstände angepasst. Für heute geänderte gesellschaftliche Maßstäbe heißt das also, die paulinische Argumentation konsequent fortgedacht, die Frau kann und soll mitreden. Paulus, ein Frauenfeind? Der Exeget kann das nicht unterschreiben. Bernhard Heininger.
Paulus ist in Bezug auf die Frauen vielleicht nicht ganz eindeutig in seinen Aussagen. Also man würde eher, oder man hätte gern mehr, würde gern genauere Aussagen haben. Aber das kann man so nicht sagen. Paulus stellt ohne Zweifel fest oder hält fest, dass Frauen im Gottesdienst beten und lehren dürfen. Es gibt Stellen, die das Gegenteil behaupten, im ersten Korintherbrief, aber die sind vermutlich eine nachpaulinische Glosse, also später vom Manuskript in den Brief eingedrungen. Also die berühmte Formulierung, die Frau schweige im Gottesdienst, die dürfte sekundär eingedrungen sein. Das ist jedenfalls Konsens zwischen den Konfessionen auch. Also da gibt es eigentlich keine Abstriche zu machen.
Nachpaulinische Glosse, später eingefügt, das gilt auch für den Vorwurf des Frauenfeinds. denn für sein jüdisches, hellenistisches und römisches Umfeld spielte die Frau in den christlichen Gemeinden schon eine viel zu große Rolle. Sogar die äußerst kirchenkritische US-amerikanische Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels merkt an:
Ich habe wirklich nicht die Absicht, Paulus vor ein aus Exegeten des Neuen Testaments bestehendes Geschworenengericht zu stellen oder darüber zu streiten, ob er zu 30%, zu 75% oder zu 100% Feminist ist. Schließlich sind dies Kriterien, die sich aus unserer jetzigen Situation ergeben haben. Das Unterfangen, Paulus einfach an solchen Maßstäben zu messen, kommt mir als Anachronismus und Zeitverschwendung vor.
Daher Themawechsel. Paulus' Rezeption musikalisch. Das wohl bekannteste und gleichzeitig hochklassigste Werk in dieser Kategorie ist das Paulus-Oratorium von Mendelssohn. Als 25-Jähriger begann Felix Mendelssohn Bartholdy mit der Komposition. 4 Jahre später, nach der Uraufführung in Düsseldorf 1836, ging dieser Paulus, diesmal in Noten, wieder auf Reisen und hatte mit seiner Botschaft Erfolg in ganz Europa. Text stellte Mendelssohn, korrespondierend mit mehreren Freunden, nach Worten der Bibel selbst zusammen. Nicht zu unterschätzen ist jedoch die theologische Beratung des Theologen Julius Schubring. Doch Mendelssohn bewahrte sich künstlerische Freiheiten, hatte eigene Vorstellungen, wie er bestimmte Textpassagen klanglich umsetzen wollte. Einengung durch Tradition lag Mendelssohn, der inzwischen die Gewandhauskonzerte in Leipzig leitete und damit eine führende Stellung in der deutschen Musikwelt innehatte, nicht. Dass dem theologischen Berater das nicht recht war, zeigt sich in einem Brief zum späteren Werk Elias. Mendelssohn plante eine Sopranstimme ein und fragte vorsorglich nach, ob biblische Gründe an einer bestimmten Stelle dagegen sprechen. Julius Schubring antwortete mit Anspielung auf das Paulus-Oratorium:
Deine Frage ist spassig. Wer Christi Worte von einem Chor singen lässt, sollte so nicht mehr fragen.
Die Gestalt des Paulus war für Mendelssohn Gegenstand intensiver, persönlicher Auseinandersetzungen. War seine Familie doch selbst jüdischer Herkunft, er aber getauft. Großvater Moses Mendelssohn war berühmter und anerkannter Philosoph. Der Vater, ein gebildeter Bankier, hatte sich entschlossen, seine Kinder taufen zu lassen. Auch die Eltern nahmen die Taufe an. So wuchs Felix in großbürgerlich, weltoffenem Milieu und in protestantischer Überzeugung auf. Doch verleugnete er auch seine jüdischen Wurzeln nicht. Paulus wie Mendelssohn standen also vor einer ähnlichen Frage: Bin ich Jude? Oder bin ich Christ? Mendelssohn hatte nach rund 100 Jahren erstmals wieder eine Bach-Passion zur Aufführung gebracht, den barocken Meister sozusagen in der Romantik wiederentdeckt. Vieles im Paulus-Oratorium erinnert, wenn teilweise auch nur oberflächlich, also an Bach. Mendelssohn nimmt seine Musik auf und deutet sie um. Wachet auf! Dieser Choral spielt eine zentrale Rolle, ist in der Ouvertüre als Motto vorangestellt, wird nach dem Damaskus-Ereignis wiederholt. Umkehr, Bekehrung ist das Motiv. Doch nicht nur Paulus soll mit dem musikalisch hörbar gemachten Lichtstrahl aus der Höhe bekehrt werden und die empfangene Botschaft dann verkünden. Für Mendelssohn ist das ohne Zweifel eine bleibende Aufgabe. Heute. Die Verbindung zwischen paulinischen Wurzeln und aktuellem Auftrag für heute ist Gegenstand des vierten Teils dieser Radioakademie. Im Programm nicht wie üblich Dienstag, sondern Donnerstag in einer Woche am 31. Juli. Birgit Pottler führt durch die Sendung. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.